Schönen guten Morgen, mein Name ist Heinz Spindler, ich komme aus Franken, so ist das. Das muss ich vorwegschieben, weil manche, die hier sind, die kennen den Spruch schon, auch für einen Franken kann man Gott danken. Ist nicht schlecht, finde ich immer gut, wenn das Herz ein bisschen lacht, dann ist es offener für die frische Luft. Ja, ich bin verheiratet mit der Ute, wir haben drei Kinder, den Dominik ist 25, die Julia ist 22 und die Doro ist 20. Der Dominik studiert Grund- und Hauptschullehramt. Julia wird Kinderkrankenschwester, ist im Olgäle, lernt sie da, macht sie ihre Ausbildung. Die Doro, die macht gerade noch so ihre Schule fertig und weiß nicht, was sie machen soll. Kann auch mal passieren, ne? Also kennen vielleicht manche Eltern, ne? Habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Also weiß nicht genau, was ich machen soll. Meine Frau und ich haben heute Morgen gerade so am Frühstückstisch erzählt, so vor 21 Jahren sind wir zum Glauben gekommen. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Da war ich 24 Jahre alt, als ich zum Glauben kam. Also jetzt bin ich 45, genau richtig gerechnet. Ne? Also bloß, falls jemand jetzt die nächsten 30 Minuten gebraucht, dann sagt, wie alt ist der jetzt? Also ich sag's gleich vorweg, kann ja mal passieren. Ne? Einmal eins und so. Also, und das war ganz einfach eigentlich letztendlich. Mich hat einer auf der Straße angesprochen und sagt, er ist Christ geworden. Und dann dachte ich, das bin ich ja auch. Ich gehe zwar nicht in die Kirche, lese auch nicht die Bibel, bete auch nicht, glaube auch noch nicht mal, dass es vielleicht einen Gott gibt. Manchmal denke ich es nicht, aber ich bin Christ, weil ich gehöre zu einer christlichen Gemeinschaft dazu. Und von daher sagte der mir nichts Neues. Dann dachte ich, das kann nur ein Zeuge Jehovas sein. Weil das sind die einzigen, die dich auf der Straße ansprechen. Das ist komisch. Ja, es ist bis heute fast überall das Gleiche. Es sind die einzigen, die an deine Haustür kommen. Ob wir es jetzt wollen oder nicht, kommen trotzdem. Ja? Und dann dachte ich, das ist seltsam. Aber ich wusste, der gehört da zur Landeskirche dazu. Und dachte ich, naja, so ganz schlecht kann er auch nicht sein. Und der war so penetrant freundlich, blieb immer dran an mir. Dann dachte ich, da gehe ich mal hin und höre mir das an, was die Leute zu sagen haben in den Hausbibelkreis. Und als ich da ging an den Dienstagabend, wusste ich, die Menschen haben das, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Und ich habe mir vorgenommen, ich höre denen einfach zu. Und ich hörte zu und ich wusste an dem Abend, Jesus lebt. Und fordert jetzt eine Entscheidung von meinem Herzen. Und diese Entscheidung wird unser ganzes Leben auf den Kopf stellen. Das wusste ich. Und deswegen habe ich diese Entscheidung nicht getroffen. Und habe diese 2 Jahre vor mich hingeschoben. Bis ich dann an einem Sonntagmorgen, habe es heute Morgen beim Frühstückstisch erzählt, in die Kirche mal gegangen bin. Ich bin nie in die Kirche gegangen, aber da bin ich, weil ich so aufgewühlt war. Und ich ging rein und ging wieder raus und Gott spricht mit mir und sagt, du musst dich entscheiden. Entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und dann bin ich nach Hause und habe das meiner Frau erzählt, bin ins Wohnzimmer, habe mich hingekniet und gebetet und sagte, Jesus, wenn das stimmt, was die Bibel über dich sagt und wenn das stimmt, was die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt. Und dafür brauche ich Vergebung. Und seit der Sekunde weiß ich, dass ich ewiges Leben habe. Vergebung meiner Schuld. Jesus, mein Herr und Gottes. Nicht bloß so ein diffuser Gott von vielen, sondern der einzig wahre. Das ist das Bombengeschenk. Und das hat unser Leben tatsächlich auf den Kopf gestellt. Kurze Zeit später hat sich meine Frau bewusst nochmal entschieden, und dann hat sich unser ganzes Leben revolutioniert. War klasse. Das finde ich auch gewaltig, das Leben mit Jesus. Es ist ja nicht eine Reformation. Also das heißt, dass ein bestehendes Gesetz, dass es ein bisschen erneuert wird. Ja, ein bisschen verändert, angepasst. Sondern es ist eine Revolution. Da wird eine bestehende Sache, die wird ersetzt mit was Neuem. Da kommt was ganz Neues in uns. Und das wird mir immer wichtiger, mit Jesus zu leben. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, Menschen ein bisschen zu kitten, damit wir Leben ein bisschen verbessern. Sondern es geht darum, dass Leben überhaupt erstmal reinkommt in diesen Menschen. Und dieses Leben Gottes dann in Jesus Christus Menschenleben verändert. Menschenleben zu dem macht, zu dem sie eigentlich geschaffen wurden, nämlich die Herrlichkeit Gottes in sich zu tragen und die Herrlichkeit Gottes wieder zu spiegeln in dieser Welt. Die Gerechtigkeit Gottes. Es geht nicht um eine Selbstgerechtigkeit, es geht auch nicht um eine selbsterzogene Barmherzigkeit. Es geht um die Barmherzigkeit Gottes, die er in unsere Herzen legt, durch die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Um das geht's.
dass das Wesen Christi Platz nimmt in uns, dass alle Menschen seit dem Sündenfall verloren haben. Der Mensch ist verloren, absolut verloren. Und ohne Christus hat er keine Chance, in die Gegenwart des lebendigen Gottes zu kommen. Und deswegen hat Gott sich aufgemacht, in Jesus Christus und seinen Sohn zu senden, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Selig zu machen, so wie wir es gehört haben. Und glückselig ist der, der seine Armut erkennt in den Augen Gottes. So sagt Jesus in den Seligpreisungen. Glückselig der, der arm ist im Geist, der das begreift, und die Juden haben das begriffen, was Jesus sagte. Der meinte jetzt nicht nur, dass ein Mensch nicht lesen und schreiben kann, sondern glückselig der, der seine Armut vor dem lebendigen Gott erkennt und bekennt und deswegen auch den allmächtigen Gott Gott sein lässt in seinem Leben, Vergebung für seine Schuld und Gottlosigkeit empfängt und neues Leben empfängt, wahres Leben empfängt durch Jesus Christus. Das ist eine Bombensache. Das ist eine klasse Botschaft. Aber die ist angefochten. Die ist umkämpft, diese Botschaft. Aber wir dürfen sie reintragen in diese Welt. Und es wird nicht einfacher, es wird immer schwieriger. Aber schaut, vor kurzem, ich habe mal einen Bericht gelesen und in der Frankfurter Allgemeine. Und da stand: So viel wie für die Renaissance der christlichen Religion muss man nicht das Schreckgespenst eines extremistischen Islam bemühen. Es gebietet das eigene menschliche Interesse. Die Renaissance nicht bloß der christlichen Traditionen, sondern die Renaissance, dieses neue Wesen, dieses neue Aufleben lassen, um was es eigentlich wirklich geht. Um den einen wahren Gott, der Leben schenkt. Vergebung schenkt, Barmherzigkeit uns gibt, die Herrlichkeit zurückgibt, die der Mensch seit Adam und Eva verloren hat, seit dem Sündenfall. Und vor kurzem saß ein Mann bei mir im Büro und er hat mir erzählt auch über die Islamisierung Deutschlands. Und ich habe ihm ganz offen gesagt, ihr Lieben, es interessiert mich nicht mehr. Weil das habe ich jetzt seit Jahren zu Genüge gehört. Mich interessiert, wer steht denn unter uns auf und geht raus und sagt es diesen Menschen, dass sie einen Versöhner brauchen, denen einen wahren Gott. Wer sagt es denn den Menschen, die keine Ahnung davon haben, die kämpfen und die sterben für ihre Religion? Aber wer sagt ihnen, du brauchst nicht für deine Religion sterben, sondern gibst einen Gott, der ist für dich gestorben zur Versöhnung? Du musst dich nicht mit deinem Gott versöhnen, sondern er hat sich mit dir versöhnt durch Jesus Christus. So sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ihr Lieben. Manchmal kann ich es nicht mehr hören, ehrlich, ganz offen gesagt. Wir machen uns Angst und sind gelähmt. Ich glaube nicht, dass das Gottes Motivation ist. Es ist gut, wenn wir informiert sind, ist kein Problem. Aber wir in der westlichen Welt, wir sind schon überinformiert. Wir wissen gar nichts mehr mit den Informationen alles anzufangen und die legen uns manchmal lahm. Und wir verlieren ein bisschen dieses Kindliche, nicht das Kindische, sondern das Kindliche. Herr Jesus, weil du mich gerufen hast, will ich in dieser Welt Zeuge sein. Herr Jesus, ich habe keine Ahnung wie, aber wenn du der allmächtige Gott bist, du weißt wie, dann mach es mal. Deswegen sagt der Herr Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Den Weisen hast du es verborgen, sagt der Herr Jesus. Denen, die alles wissen, denen hast du es verborgen. Aber denen, die kindlich unverbildet sind, denen hast du es geoffenbart. Kinder, die einfach rausgehen und ihren Kumpel so an die Schulter hauen und sagen, du, glaubst du auch an Herrn Jesus? Kinder, die sich bei der Oma einfach am Kaffeetisch hinsetzen und sagen, Oma, kommst du eigentlich auch in den Himmel? Die gar nicht drüber nachdenken, was werden jetzt die Konsequenzen sein, wenn ich das sage, ne? Und was muss ich da jetzt gleich erwidern, wenn die Oma was erwidert, was muss ich da jetzt gleich sagen? Überhaupt nicht, gar nicht. Die es einfach sagen, aus dem freien, frischen Herzen heraus. Und ich glaube, das fehlt uns ein bisschen, ihr Lieben. Der Herr Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das habe ich diesem Mann auch gesagt, der bei mir saß. Und ich tue das überhaupt nicht verdammen. Es ist wichtig. Wie gesagt, ihr Lieben, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir informiert sind. Ganz, ganz wichtig. Ich frage mich nur, was machen wir mit all dieser Information? Und manchmal sind wir so sehr vom Negativen informiert, dass wir das Positive gar nicht mehr sehen. Wir haben so viel Angst, weil wir gar nicht wissen, was soll ich denn da jetzt erwidern, wenn mir da jemand jetzt eine Frage stellt, um was geht's? Ihr Lieben, ich glaube, es geht ganz einfach um das Wesen Christi in uns. Dass es ausgebreitet wird in diese Welt und der Herr Jesus weiß schon, wie man das macht. Ich möchte noch, bevor ich den Text lese, aus einem Buch vorlesen, das mich bewegt seit letzter Zeit, wie das Christentum die Welt veränderte. Und da wird beschrieben über die ersten Christen. Und da wird berichtet, den einen brach oder zerriss man die Beine, anderen schnitt man Nase und Ohren ab und stach ihnen die Augen aus. Wieder anderen schickte man mit gelähmten Knie in die Bergwerke. Oder warf sie im Amphitheater den wilden Tieren vor. Den einen verstümmelte man die Genitalien, anderen goss man flüssiges Blei auf den Rücken. Manche Frauen wurden vor ihrer Hinrichtung noch in ein Bordell geworfen. Die Liste der Folterungen will kein Ende nehmen. Oft versuchten die Richter geradezu einander mit Ersinnen neuer Foltern und Strafen zu übertrumpfen. Das war die erste Zeit. Viele Heiden wurden erst Christen, nachdem sie den Tod der Märtyrer erlebt hatten. Als sie zusahen, wie sterben die Menschen überhaupt? So mancher Römer, der die unmenschlichen Leiden der Christen sah, kommentierte zynisch, diese Narren glauben allen Ernstes, dass sie absolut unsterblich sind und ewig leben werden. Ähnlich Kaiser Diokletian, in der Regel können diese Christen nicht schnell genug sterben. Und sie wussten, es war nicht, wie viele heutige Theologen lehren, ihr Glaube, der die Auferstehung Christi begründete, also dass die Christen sich das ausgedacht haben, dass Jesus auferstanden sein könnte, sondern die Auferstehung Christi begründete ihren Glauben. Die Auferstehung Christi, weil Christus auferstanden ist. So wie es der Søren Kierkegaard sagte, weil Christus auferstanden ist, muss alles gut werden. Es muss alles gut werden, weil er auferstanden ist. Und dieser Auferstehungsglaube, gepflanzt in die Herzen durch die Wiedergeburt, der hat die Christenheit angetrieben, ihr Lieben. Dieser Auferstehungsglaube, der die Liebe Christi, ich benutze das mal, ne, der die Liebe Christi ausgegossen hat in unsere Herzen. Dieser Auferstehungsglaube, den Jesus dann so eigentlich ganz prägnant zusammenfasst in Apostelgeschichte 1, Vers 8 und sagt, sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet, gewiss, ihr Lieben. Sie wollten Wissen sammeln. Dem geht es zuvor in Vers, und zwar wollten die Jünger wissen, wann wird es sein, Herr Jesus, wenn du zurückkommst? Wann wirst du dein Reich aufrichten? Also Information sammeln, Information, wie wird es alles sein? Und der Herr Jesus sagt, Leute, mit anderen Worten würde man heute Platz sagen, das spielt gar keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das steht euch gar nicht zu, das zu wissen. Das ist gar nicht wichtig. Was wichtiger ist, ist für euch, dass der Geist Gottes, das durch euer Leben wirkt, wozu ihr berufen seid. Zeugen des lebendigen, allmächtigen Gottes zu sein in dieser Welt. Menschen, die verloren sind, die Herrlichkeit Gottes zurückzubringen. Die Herrlichkeit Gottes vorzuleben, die Herrlichkeit Gottes vorzusprechen. Menschen, denen ihre Herzen verändert wurden. Das ist mir so wichtig, wenn man die Geschichte der ersten Christenheit nimmt, und es geht ja heute weiter, ihr Lieben, das ist ja nicht nur das. Weil wir Menschen, wären wir uns hier ganz in Ruhe und Sicherheit versammeln sich Geschwister von uns irgendwo jetzt in irgendein Land und werden vielleicht nie mehr lebendig nach Hause kommen, weil sie totgeschlagen werden auf dem Weg nach Hause. Die geht jede weiter, die Geschichte. Jede Sekunde auf diesem Planeten geht diese Geschichte weiter. Und das Evangelium wird weitergetragen. Und es wird weitergetragen. Und es wird nicht mit Keulen und mit Schwertern und mit Maschinengewehren und mit Bombenanschlägen weitergetragen. Das wird mit Menschen weitergetragen, die zerbrechlich sind. Menschen, die voller Tränen sind. Menschen, die zaghaft zu Hause sitzen und nicht ein- und auswissen. aber plötzlich erinnert werden durch den Geist Gottes, du, in dir lebt der, der den Tod überwunden hat. Und der lässt dich gehen in diese Welt. Und der lässt dich Zeuge sein in dieser Welt. Und der sucht durch dich das, was verloren ist, um es zu retten. Er benutzt dein Leben als so eine Vase, als so ein Gefäß, um anderen Menschen diese Versöhnungsbotschaft zu predigen und zu bringen. Ich war in Zentralasien und habe da in der Gemeinde gesprochen, und als ich da gesprochen habe, sagte mir der eine dann, der Leiter ist der Gemeinde, das kann gut sein, dass später jemand aufsteht hier drin und alles niederbrüllt und vielleicht sogar noch ein paar Leute aufstehen und ein paar Leute niederschlagen. Dann dachte ich, oh, jetzt wird's heiß. Und da habe ich mich gefragt, was bewegt diese Menschen, die sich am Sonntag dann da versammeln? Wie gesagt, nicht nur eine Stunde und dann schon auf die Uhr schauen und sagen, meine Herren, du. Oh, das könnte jetzt auch mal wieder langsam zum Ende kommen. Sondern Menschen, die sagen, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir benötigen die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu. Es gibt nichts Größeres. Und dadurch werden wir gestärkt, ermutigt. Und dann stehen wir hinterher auf und gehen auf die Straßen und evangelisieren. Obwohl wir genau wissen, wir können gut niedergeprügelt werden. Das ist gewaltig. Das ist beschämend für mich, ihr Lieben. Ich musste weinen, ganz offen. Ich musste dort weinen, als ich gepredigt habe. Ich habe den Leuten gesagt, hier steht der große Schlaumeier aus der westlichen Welt. Und der große Schlaumeier verlässt dieses Land wieder. Und der große Schlaumeier ruft euch alle zu Jesus. Obwohl das Konsequenzen hat, die können wir uns gar nicht ausmalen. Viele, die jetzt von euch, die ihr auf dem Feld draußen seid, ihr wisst genau, um was es geht. Konsequenzen, die sind in einer Dimension, das kann man sich gar nicht ausmalen, ihr Lieben. Wenn man einen jungen Menschen vor sich hat, der sagt, ich habe jetzt Jesus angenommen und ich habe jetzt keinen Platz mehr, wo ich hingehen kann. Keinen Platz. Wenn ich nach Hause komme, mein Vater schlägt mich tot. Das Studium, das ich machen wollte, kann ich mir abschminken. Kein Platz auf der Uni. Ich bin vogelfrei, ihr Lieben, vogelfrei. Und es ist der Vers, den der Herr Jesus in das Leben von solchen Menschen hineinspricht, von denen ihr wusste, diese Welt wird euch für vogelfrei erklären. Weil der Geist Satans hasst Christus. Aber seid getrost. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bis an der Weltende. Und ich trage euch durch. Und der Gott, der auferstanden ist, der ist der Sieger. Über Hölle, Tod und Teufel. Und er will, dass Menschen leben. Menschen, die manchmal nichts anderes im Herzen haben als Hass und Zorn. Die gar nicht anders handeln können, als andere töten, die ihnen versuchen, ihre Religion wegzunehmen, weil sie den nicht kennen, der Versöhner Gottes. Jesus Christus selbst. Und da Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr, die ihr so schwach seid. Ihr, die euch heute Morgen so mühselig aus dem Bett gewunden habt. Und dachte, meine Herren, oh, wieder ein Sonntag. Und den großen Kampf gefochten mit der Bettdecke. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr, die ihr so eine Angst habt an eurem Arbeitsplatz, an eurer Schulstelle, an der ihr steht, wo ihr gar nicht wisst, soll ich jetzt was sagen? Darf ich was sagen? Wie viel sage ich am besten gar nicht? Mein Nachbar, naja, schon 20 Jahre lebt er neben uns, gesagt habe ich auch noch nie was, aber vielleicht muss ich ihn nicht, ich muss ja nur immer ordentlich meinen Rasen mähen. Vielleicht sieht er dann, dass ich Christ bin. Ihr, die ihr diese Angst habt, ihr werdet meine Zeugen sein, weil die, die an mich glauben, sagt der Jesus, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, werden. Das ist fest, Leute, das ist eine feste Zusage Jesu. Und der Herr Jesus hat immer das getan und wird immer das tun, was er zugesagt hat. Immer. Er ist nicht wie ein Mensch. Er kann sich gar nicht verändern. Er tut es. Und davon ist die Christenheit ein Bild, ihr Lieben, in dieser Welt. Wir müssen auch nicht immer nur auf das Negative in der Christenheit schauen. Ja, gibt genug Negatives. Aber es gibt so viel Wunderbares, dass Christus wirkt in seine Gemeinde, in ganz zerbrechlichen, unscheinbaren Menschen. Der Herr Jesus sagt, sei dir einfach der Kraft Gottes bewusst. Der Geist Gottes kommt, der lebt in dir. Und der Geist Gottes ist der Geist, ihr Lieben, der einen Toten zum Leben erweckt. Und dieser Geist der kann dich auch durchhalten lassen in dieser Welt. Und der Apostel Paulus schreibt es in Ephesern und sagt, ihr sollt erleuchtete Augen eures Verständnisses bekommen. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist. Was euch auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist. Das wisst ihr nämlich gar nicht, sagte Paulus den Leuten in Kleinasien. Und dafür bete ich, dass ihr das wissen dürft, gewirkt durch den Geist Gottes. Weil das wird euer Herz festmachen. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, wie? Als es Brot vermehrt hat, als er ihn hat übers Wasser gehen lassen, als er ihn hat die Schwiegermutter von Petrus heilen lassen. Nee, sagt der Apostel Paulus. Die hat er wirksam werden lassen, als er ihn aus den Toten auferweckte. Und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Das heißt, Jesus Christus sitzt im Regiment, ihr Lieben. Und er sitzt im Regiment. Und wenn der, der im Regiment sitzt, der das Regiment führt, der nicht nur so ein Kosmokrator ist, der das Universum lenkt und leitet, und ein Imperator, der so ein kleines Imperium aufgebaut hat, sondern Pantokrator, der der Allesherrscher ist, alles Beherrschende ist, der nimmt in euch Platz durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen werdet ihr meine Zeugen sein, sagt der Herr Jesus. Nicht wegen eurer Kraft, nicht wegen eurer Klugheit. Das ist toll, die baue ich alles mit rein, sagt der Herr Jesus, baue ich alles mit rein. Ja, du musst dich jetzt nicht schämen, wenn du intelligenter Mensch bist, baue ich alles mit ein. Ja, das ist kein Problem. Du musst dich aber auch nicht schämen, wenn du wirklich das Einmaleins nicht kannst. Kein Problem. Auf das kommt es nämlich gar nicht drauf an. Weil in den Schwachen bin ich mächtig. In den Menschen, wie wir es vorhin gehört haben, die sich dienen lassen von Gott. Herr Jesus, ich danke dir, du dienst mir. Und durch mich, durch dienst du anderen Menschen, dass es Leben finden in dir. Ist das nicht wunderbar? Mein Sohn hat ganz viel Kontakte zu jungen Muslimen. Und ich habe auch viel Kontakte zu jungen Muslimen, zu Älteren. Und leider, nachdem ich Direktor geworden bin von dem christlichen Jugendzentrum Bodenseehof, haben die Kontakte ein bisschen abgenommen, weil ich nicht so die Zeit habe mehr dazu. Schade. Aber das war das, ihr Lieben. Was habe ich schon viel Gutes erlebt? Dass Menschen da sitzen und sagen, das habe ich noch gar nie gehört, dass das in der Bibel steht. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur das Negative, aber das Positive habe ich noch nie erlebt. Ich habe nur Christen getroffen, die noch nicht mal glauben, dass Jesus lebt. Kannst du das vorstellen, hat mir mal einer gesagt. Ich habe jemanden getroffen, das war mir also alles Quatsch da mit Ostern. Das haben sich die Jünger nur ausgedacht. Aber jemand, der mich mal einlädt, jemand, der mich mal fragt und sagt, wer bist du eigentlich, was glaubst du eigentlich? Wie sieht es denn in deinem Leben aus? Hast du auch mal Angst? Ich habe nämlich auch manchmal Angst. Wie gehst denn du mit deiner Angst um? Und ich erzähle, wie ich mit meiner Angst umgehe. Wie gehst denn du mit deiner Sünde um? Und ich sage dir, wie ich mit meiner Sünde umgehe. Ich habe den gefunden, der das Lamm Gottes ist. Und der meine Schuld weggetragen hat. Ich habe den gefunden, der mich offen und ehrlich sein Leben lässt in dieser Welt. Obwohl es mir manchmal selbst noch schwerfällt. Aber den, der, wenn er mein Herz ganz in seiner Hand hält, was draus macht. Ich habe den gefunden, der die Liebe Gottes ist. Ich habe den gefunden, der sich abgerackert hat für mich am Kreuz von Golgatha. Nicht den, der von mir fordert, rackere dich ab für mich. Nee. Ich habe den gefunden, der mein Herz, das so verlogen oft manchmal ist, so bitter, zur Bitterkeit reicht, zum Zorn, zum Hochmut, zum Stolz. Ich habe den gefunden, der dieses Herz, mit dem ich nicht fertig werde, verändert. Als ich in Serbien auf dem Elendsviertel gepredigt habe, ihr Lieben, da stand ich so dort und sagte da, zum Weihnachtsgottesdienst war es. Oh, es war elend, es war wirklich elendiglich. Und ich sagte, dafür sind die Menschen eigentlich nicht geboren, das ist eigentlich die Hölle auf Erden. Und dann war eine Frau, die war schwer krebskrank, 4 Kinder, die wusste, die stirbt, die Frau. Ihr Mann war ein Säufer. Und die Frau sagte mir durch einen Übersetzer, Was wir hier benötigen, ist nicht, wir benötigen nicht besseres Wasser. Wir benötigen auch nicht bessere Lebensumstände. Was wir benötigen, sagt die Frau, ist, wir benötigen ein verändertes Herz. Und es kann nur Christus schenken. Das hat mich so gepackt, ihr Lieben. Ich brauche solche Begegnungen. Wir alle benötigen solche Begegnungen, ihr Lieben. Mit solchen Menschen, die das merken, das ist das Elementare. Wir benötigen das, ein Herz, das ergriffen ist vom Geist Gottes. Vom Geist dessen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ein Herz, das festgemacht ist in Jesus. Ein Herz, das oft so ängstlich und zaghaft ist in dieser Welt, aber der Herr Jesus mit seiner sanften Stimme reinspricht und sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist doch so. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und all das, was euch Angst macht, habe ich auch überwunden. Ein Herz, das sich festmacht an der Aussage, die der Apostel Johannes schreibt, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, wenn er schreibt, unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat, ihr Lieben. Nicht wir. Und nicht der Glaube, den wir selbst produziert haben und den wir uns angelesen haben oder angelernt bekommen haben, sondern der Glaube, den der Geist Gottes in uns wirkt. An den einen, der auferstanden ist und lebt. Und sagt, und ich will, dass du lebst. Und ich will dein Leben nehmen, damit du in die Welt hinausgehst. Als ein Botschafter Christi. Ein Zeuge bist. In Jerusalem. In Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Bei dir ganz zu Hause. Wie? Ich habe keine Ahnung, Herr Jesus. Wunderbar, du brauchst doch keine Ahnung haben. Ich weiß, wie man die Leute um dich herum erreicht. Ich weiß, wie man das macht. Oi, du hast schon ein Buch gelesen, oder? Wie evangelisiere ich meine Familie? Lese es gar nicht. Lese es gar nicht. Sondern vertrau diesem Wort, mein Geist ist ausgegossen in dein Herz. Und jetzt mache ich was mit deinem Leben. Und ich setze dich zum Zeugnis. Ich setze dich zum Zeugnis. Und bis an die Enden der Erde. Und ich weiß nichts anzufangen, Herr Jesus, mit diesen Menschen, die mir so fremd sind in unserer Kultur. Die ja, wir müssen ja manchmal schon gar nicht mehr hingehen, die kommen ja schon mittlerweile alle zu uns. Und ich denke oftmals, ihr Lieben, ich glaube, diese Menschen kommen alle zu uns, damit sie das Evangelium hören. Ich glaube nicht, dass sie zu uns kommen, damit sie gute Sozialhilfe bekommen, Kindergeld und und. Das ist alles positives Beiwerk für sie, aber sie sind da und ich glaube das. Sie sind da, diese Menschen aus den verschiedensten Religionen und Kulturen, damit Menschen hier in diesem Land ihnen ganz einfach das Evangelium präsentieren. Den liebenden, treuen, versöhnenden Gott in Jesus Christus. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist so wunderbar. Ich denke es manchmal, wenn ich in Friedrichshafen bin und gehe so in den Dönerstand und dann bestelle ich mir so einen Döner. Und Döner macht schöner, ne? Deswegen esse ich das. Und bei mir hat es schon gewirkt. Und und dann denke ich manchmal, jetzt könntest du eigentlich ein kleines Gespräch führen. Und dann merke ich, wie es im Herzen sagt, nee, mach's nicht, wer weiß, was sie dann sagen, die haben sowieso keine Zeit, die wollen das auch gar nicht. Und dann plötzlich, wie das überwiegt, der Geist Gottes, der sagt, nee, mach es. Und ich spreche dann mit so einer Person und sage, was glauben Sie eigentlich so? Und plötzlich erzählen die Menschen, was sie glauben. In Deutschland macht es natürlich kaum jemand. Aber mich erstaunt es trotzdem, das nur nebenbei, ihr Leben. Dass ich mit zwei jungen Zeugen Jehovas am Kaffeetisch sitze und mit ihnen so rede über Gott und die Welt tatsächlich. Und dann sagt mir der eine, weiß der Heinz, es ist schon komisch, wenn du von Tür zu Tür gehst und dir immer die Tür zugeworfen wird. Aber du glaubst nicht, wie viele Menschen dich hereinbitten, weil sie so alleine sind und gern zuhören. Und deswegen gibt es in Friedrichshafen eine Zeugen-Jehova-Kommunität oder Versammlung. Die haben vier verschiedene Gottesdienste am Sonntag, bieten die an, in vier verschiedenen Sprachen. Es gibt keine christliche Gemeinde, die das tut. Und jede dieser Versammlungen ist mit 80 bis 150 Leuten gefüllt. Wisst ihr, einfach mal die Menschen hingehen. Ich sage nicht, dass es richtig ist, okay, versteht mich nicht verkehrt. Aber ich frage mich manchmal, wo ist dieser Geist dann bei uns? Die Liebe Christi drängt uns, sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14. Die Liebe Christi drängt uns. Und ich denke, um am Anfang zurückzukehren, ihr Lieben, Die ganze Information, die wir schon aufgesogen haben, die hat manchmal diese Liebe, die in uns ist, so belegt. Wir haben alle Wenn und Abers. Der Bernhard Rebsch, der Direktor war der Klostermühle Fackelträgerzentrum, der ist dieses Jahr heimgegangen zu seinem Herrn, der sagte oft, wir Menschen mit unseren Wennerei und Aberei. Wennerei und Aberei. Anstatt zu sagen, Herr Jesus, du sagst es, in eure Herzen ist die Kraft gekommen des Heiligen Geistes. Ihr werdet die empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt bin ich mal gespannt, Herr Jesus, wie du das auslebst in mir. Wisst ihr, anders geht es mir ja auch nicht, ihr Lieben. Es geht mir nicht anders. Ich kann nicht aus meinem Herzen eine Mördergrube machen. Es geht mir nicht anders. Ich sitze im Zugabteil und plötzlich denke ich, jetzt könntest du mal aufstehen, weil der Zug stehen geblieben ist und könntest den Leuten ein Zeugnis geben von Jesus. Und dann schaue ich so aus dem Fenster raus und denke, ach nee, die denken alle, du bist ein bisschen bescheuert. Das macht keiner bei uns. Und dann blieb der Zug so stehen weiter und ich sagte, also Herr Jesus, wenn er weiter rollt, dann weiß ich, mach es nicht. Aber wenn er stehen bleibt und plötzlich rollt er ein bisschen so an der Zug, dann war ich schon erlöst. Die Schweißbahn schon abgewischt. Und plötzlich bleibt er aber wieder stehen. Und ich habe extra noch ganz mutig zu Hause so kleine Heftchen mitgenommen. Habt ihr vielleicht auch manchmal in euren Taschen, wo man nur darauf wartet, dass man irgendjemanden findet, der einen bittelt und bettelt, gib mir doch mal was zum Lesen von meinem Jesus. Und ich habe die alle in meinem Rucksack gehabt und schon ne, die, große Aussagen gemacht. Ne, den Rucksack habe ich mir gekauft. Da habe ich echt gesagt, ne, das ist so mein Jesus-Rucksack. Da sind all die Schriften drin, die ich dann verteile. Und den habe ich in dem Zug dabei gehabt. Hat mich der Herr Jesus kurz daran erinnert. Heinz, hast noch ein paar Schriften, die solltest du noch loswerden. Und dann bin ich aufgestanden und dachte, habe mich ins Zugabteil gestellt und sagte den Leuten, ich denke jetzt mal, sind welche dabei, die wollen es gar nicht hören, aber ich sage es trotzdem. Ich möchte Ihnen kurz was aus meinem Leben erzählen, was mir Jesus Christus bedeutet. Und es war eine Ruhe in dem Zugabteil. War klar, ne? Ich war ja allein drin. Also, das würde man sich wünschen, ne? Das würde man sich wünschen. Da waren viele Leute drin in dem Zugabteil. Und dann war ich fertig und dann sagte ich, und ich habe da noch ein paar Schriften dabei und die wollte ich gern Ihnen einfach geben. Und wenn jemand da ist, der es gar nicht lesen will und sagt, das ist alles Quatsch, ist auch okay. Bis auf eine Person haben es alle angenommen in dem Abteil. Was Gott auch immer draus macht, ihr Lieben. Was auch immer draus macht. Unsere Nachbarn, ihr werdet meine Zeugen sein. Der Enkel hat sich das Leben genommen, keine ging hin. Und meine Frau und ich sind einfach dann hin. Und die Menschen haben überhaupt keine Beziehung zu nichts. Natürlich sind sie Christen. Aber da war kein christlicher Vertreter, kam vorbei. Und dann waren wir dort, wir wussten gar nicht, was wir sagen sollen, was sollen wir auch sagen. Haben wir einfach das Vaterunser gebetet. Das Einzige, was die Menschen oft noch wissen. Und es hat sich so ausgewirkt an dem Platz, an dem wir leben, das hat sich so positiv ausgewirkt, ihr Lieben. So wunderbar positiv. Wir denken immer nur ans Negative. Die Menschen wollen es nicht hören. Die sind alle schon so verladen. Das stimmt überhaupt nicht. Wisst ihr, ihr Lieben, Menschen haben oft nichts gegen Jesus. Die haben manchmal einfach nur was gegen seine Vertreter. Die Art und Weise, die haben oft gar nichts gegen die Botschaft, aber die Art und Weise, wie über diese Botschaft, verkrampft manchmal. Nicht wie Kinder. Aber Jesus, du sagst es, du schickst uns in diese Welt. Wir wissen auch nicht, wie wir es sagen sollen. Aber du weißt es. Es sind deine Menschen. Du lebst in mir. Und du, der da gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, du willst jetzt mich benutzen als so ein Gefäß, gefüllt mit deinem Heiligen Geist, in diese Welt zu gehen und dieses Wort der Versöhnung den Menschen zu bringen. Egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, egal welche Neigungen die Menschen haben, spielt auch keine Rolle. Der Einzige, der die Herzen wirklich kennt und Herzen verändern kann, ist Lieben, ist nicht unsere Worte, unser Geniestreich, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Herr Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr habt keine andere Chance. Und die, die an mich glauben, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Ich habe euch erwählt. Und Herr Jesus Christus, das können wir zum Schluss sagen. Herr Jesus, danke, dass du uns erwählt hast. Oh, Menschen, denen ihre Herzen so zaghaft und ängstlich sind. Die gar nicht wissen, noch ein und aus. Mach was aus diesem Leben, Herr. Mach was. Ich weiß nicht, wie ich es meinem Nachbar sagen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich sage es jetzt mal ein bisschen so platt, wie ich es einem Abdullah von Mahmullah sagen soll. Ich weiß es nicht. Was wird sein, wenn er dann mit all seinen Kontras kommt? Keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, Herr Jesus, ich weiß, dass du mich liebst und ich vertraue deinem Wort, dass die Kraft des Heiligen Geistes in mir lebt und du mich zum Zeugen setzen willst für diesen Menschen. Dann mach es. Tu es, Herr Jesus. Tu es. Und ich will mich freuen drüber, eines Tages mit Menschen vor dem Thron Gottes zu stehen, die das Wort Gottes aus einem schwachen Mund gehört haben. Aus einem zitternden Mund. Aber das Wort Gottes ihr Herz getroffen hat und ihr Leben verändert hat, weil das Herz verändert wurde. Das Herz durch den lebendigen Gott. Preist den Herrn, was für eine wunderbare Botschaft, ihr Lieben. Was für eine wunderbare Botschaft. Haben wir nicht so viel Angst vor den Menschen, sondern haben mehr Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Wer einen kleinen Jesus hat, kann nur Kleines erwarten, ihr Lieben. Das hat mein alter Pfarrer mal gesagt. Wer einen kleinen Jesus hat, kann nur Kleines erwarten. Aber wer den Jesus im Herzen hat, der zur Rechten des Vaters sitzt, der darf von Jesus alles erwarten. Ich muss von mir nichts erwarten. Aber ich darf von Jesus alles erwarten. Zeuge zu sein in dieser Welt. Ho, und dann vor dem Thron Gottes stehen. Eines Tages. Was wird es für ein Fest? Amen.